Hallo, der Manu hier. Bevor es mit der Folge gleich losgeht, ein kurzer Hinweis. Wir haben ein großes Gewinnspiel, denn Insert Moin wird 3000. Wir nähern uns mit großen Schritten der 3000. Folge. Seit über 10 Jahren produzieren wir hier diesen Podcast für euch und nur noch etwas unter 100 Folgen trennen uns von der großen 3. Daher nennen wir die Aktionswochen jetzt Road to 3K und Countdown sozusagen mit euch runter bis zur 3000. Und dazu gibt es jeden Sonntag nun eine große Verlosung. Wir haben Publisher und Verlage und Partneragenturen, ob sie nicht etwas als Gewinnspiel beitragen wollen, damit wir euch etwas zurückgeben können. Nächste Woche hat uns Nintendo dreimal WarioWare für die Nintendo Switch zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an Nintendo und euch drücken wir natürlich die Daumen. Alle Gewinne, so wie auch diese drei Spiele, werden unter allen SupporterInnen auf Patreon und Steady verlost. Ihr bekommt, wenn ihr uns abonniert, auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhq.com/insertmoin 4 Folgen die Woche. Für 5 Euro im Monat kriegt ihr also ein volles Paket. 4-mal die Woche frische Podcasts mit Spielebesprechungen, Reviews, Metadiskussionen, News und viele Formate mehr. Und ihr habt natürlich auch sofort Zugriff auf das komplette Archiv mit fast über 3000 Folgen. Wir drücken euch die Daumen. Der Rechtsweg ist natürlich wie immer ausgeschlossen. Alles Weitere findet ihr auf insertmoin.de. Auf der Startseite steht alles nochmal erklärt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Micha und seiner Folge heute zu EDF. Viel Spaß!
Ein wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Johann. Guten Morgen.
Hallihallo.
Hallo, hi, Premiere.
Ja, das erste Mal zu hören.
Das erste Mal zu hören, Johann. Du bist schon so lange im Discord, aber jetzt zum allerersten Mal im Podcast drin. Ich freue mich, dass du da bist.
Sehr gern, ebenso. Endlich mal die Energie und die Freude am Reden.
Mikrofon einfach. Ne? Wir haben auch Freitag, das ist der perfekte Zeitpunkt. Wir haben jetzt gerade, wir nehmen das hier gerade so halb fünf auf an einem Freitagnachmittag. Ne? Die Woche ist vorbei. Wir können hier so richtig schön entspannt ins Wochenende reinkasten. Johann, sag noch mal ein paar Takte zu dir. So als Einleitung.
Ganz kurz gesagt, ich bin eigentlich seit 2 Jahren auf dem Discord, glaube ich. 2, 3 Jahren. Und immer wieder nebenbei gehört. Und darüber, auch über Insert Moin oder andere Podcasts, bin ich mehr gekommen, dass ich weg vom reinen Spielen, Spiele nur wegen Spielen willens spiele, sondern eigentlich Bock habe, mehr über Spiele zu reden, tiefer in die Materie einzusteigen und deswegen heute über EDF zu reden.
Jetzt werden sich einige fragen, was kann man bei EDF analysieren, aber es gibt da einiges zu analysieren. Ich finde, wir hatten ein kleines Vorgespräch und hast du mir total interessante Sachen über deinen Job auch erzählt. Also das finde ich super cool, den Background. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Du bist UX-Researcher.
Genau, UX-Research heißt im Grunde genommen sehr einfach ausgedrückt, die User Experience zu analysieren. Quasi den Nutzer, den Bediener zu verstehen, daraus gewisse Insights zu generieren, Eindrücke, diese dann mit dem Team zu teilen. Und daraus ein Produkt oder eine Anwendung besser zu machen. Und quasi nicht einfach zu verharren, ja, wir haben das schon immer so gemacht, sondern mit diesen Insights Leute für andere Leute zu sensibilisieren und zu schauen, wie man Produkte oder Anwendungen verbessern kann. Aber genau. Das ist ein eigenes Thema für sich.
Aber da würden jetzt einige Leute natürlich sofort an UI denken, aber das ist tatsächlich ein Missverständnis, ne? Also das ist nicht, das schließt UI ein, ist aber nicht ausschließlich UI.
Das Problem ist, wenn man irgendwelche Stellenbezeichnungen sieht, gibt es keinen Standard. Ich sag mal, die eierlegende Wollmilchsau, was Unternehmen suchen, die keine Ahnung haben, sind irgendwelche UX-Designer, UI-Designer, die gleichzeitig noch UX machen. Okay. Also quasi Grafiker, die mal einen UX-Kurs gemacht haben.
Genau, aber UX schießt UI mit ein. Ne? Also es ist ja quasi so ein Unterbegriff. Also wenn du dich mit dieser Materie auseinandersetzt, dann geht es nicht nur um die zweidimensionale Darstellung auf einem Bildschirm von Anzeigen oder so, sondern halt auch tatsächlich um die Bedienung, wie Vorgänge laufen, so. Wie ein Industriedesign von einem Gerät zum Beispiel auch aussehen könnte und so.
Ich sage es jetzt sehr einfach, es umschließt alles, was für den Nutzer und Bediener wichtig ist. Wenn es jetzt darum geht, den Kontext mit, also man darf immer nicht nur dieses einzelne Interface-Produkt einzeln betrachten, sondern immer im Kontext. Und diesen Kontext kann man natürlich immer weiter aufmachen, wie stark man den betrachten möchte.
Dann ist ja VR wahrscheinlich für dich auch ein super interessantes Feld, oder?
Auf jeden Fall. Das war auch das Thema, womit ich mich im Studium und bei meinem ersten Job extrem mit befasst habe. Wie man VR interagieren kann. Und wenn man jetzt VR natürlich im Spielekontext sieht, kann man entweder sagen, Spiele sind langweilig, weil VR nicht aus den Pötten kommt. Oder man sieht es andersrum und überlegt, wie kann man mit VR arbeiten? Wo ist der Faktor von VR, dem es von normalen Spielen unterscheidet?
Ja, super interessant. Und schließt vor allen Dingen natürlich auch den Augmented Reality Bereich dann auch noch mit ein. Und jetzt verrate ich dir was. Unser heutiges Thema. Ich würde mir von dem Spiel, das wir heute besprechen, total gerne eine Augmented Reality Version wünschen.
Willst du das oder ist es eher der Faktor, dass es möglich wäre?
Ich will das. Ich möchte in der großen Turnhalle stehen und dieses Spiel mit großen Kreaturen vor meiner Nase spielen. Das ist, wir reden heute über Earth Defense Force World Brothers.
Ich wollte sowieso vorschlagen, erstmal den zu erklären, über was wir reden, weil IDF ist irgendeine kryptische Bezeichnung, die wahrscheinlich nur Leute, die sich sehr im Nischenbereich bewegen, etwas sagt.
Meinst du, das ist so Nische mittlerweile? Also ich habe das Gefühl, dass IDF mittlerweile so der bekannteste Geheimtipp aller Zeiten ist.
Ich glaube, so mittel halb bekannt, weil ich kenne zumindest viele Leute, die davon noch nie gehört haben und dann eher sehr verstört sind. Ich glaube, das ist ein Titel, der einen zu hohen Preistag hat, damit man sich einfach mal anschaut. Also quasi gehört haben davon vielleicht viele Leute, aber wirklich gespielt dann weniger.
Ja, das kann sein, ja, das stimmt. Es ist, die gibt's ja, die berühmten Spiele, von denen jeder hört, sowas wie Okami oder Psychonauts und ja, klar kenne ich Psychonauts und gespielt das aber keiner.
Beste Spiele der Welt, die noch niemand gespielt hat.
Ja, genau. Oder so, ne? Die Oddworld-Spiele kennt auch jeder, aber irgendwie hat es irgendwie keiner gespielt. So.
Ja, und dann kauft es doch keiner.
Ja, am Ende zocken Leute dann doch nur die Mainstream-Sachen. Das 500. Assassin's Creed. Genau in diese Sorte fällt das so ein kleines bisschen. Also Earth Defense Force für die Leute, die das jetzt wirklich gar nicht wissen, die wirklich gar eine Art, die jetzt sagen so, ey, worüber reden Johann und Michael denn jetzt da eigentlich? Wie würdest du Earth Defense Force beschreiben?
Ich beschreibe das immer sehr gerne mit sehr einfachen Begriffen. Manche Entwickler benutzen bessere Technik, bessere Hardware, um bessere KI zu machen, schönere KI, größere Welten, intelligentere Physik. Die Entwickler von IDF benutzen es einfach, um mehr Kreaturen zu zeigen, mehr Ameisen, mehr Spinnen, mehr Frösche, mehr Kellerasseln. Welche Insekten gibt es noch? Mehr Spinnen, mehr Wespen, genau. Mehr große Wespen, kleine Wespen, mittelgroße Wespen und ganz wichtig, rote Wespen.
Ja, das ist völlig richtig so. Also da wird der Maßstab an besserer Technik halt nicht daran gemessen, wie viele Grafikeffekte wir unterbringen können, sondern wie viele Insekten können wir eigentlich auf dem Bildschirm darstellen.
Und das Ruckeln gehört dazu.
Genau. Also
die Serie hatte damals auf der PS2 angefangen. Als Global Defense Force. Mhm. Und damals hat man extrem gemerkt, wenn das Spiel geruckelt hat. Hat den Vorteil gehabt, dass man besser zielen konnte. Aber natürlich, ruckeln ist nicht unbedingt das, was man haben möchte im Koop auch noch.
Genau. Ist auch ganz witzig, dass du das ansprichst. Also das allererste IDF, kleine Geschichtsstunde, ist ein Budgettitel aus der Simple 2000-Reihe gewesen. Der Publisher D3, so heißt der, das ist ein japanischer Publisher, die hatten halt irgendwann die Idee, dass die so eine Budgetreihe machen zu Titeln, die so umgerechnet ungefähr 20 Euro kosten. Also wenn man jetzt Inflation und so noch ein bisschen weiter mit einbezieht. Ne? Also deswegen halt Simple 2000 Yen. Und das sind halt immer so ganz kleine Budgettitel gewesen. Und da sind auch viele Sachen dabei, die jetzt nicht so interessant sind, so Mahjong oder so, aber ein paar Titel davon haben total den Trash-Kult-Charakter gehabt. Eine der bekanntesten Serien, die da rausgekommen ist, ist Onochambara. Das ist dieses Zombie-Metze-Spiel mit der, wie heißt die Aya, die so mit einem Sombero und Bikini durch die Gegend läuft und Zombie Slate. Daraus ist halt eine große Serie geworden. Und die andere große Serie, die so beliebt war und so groß geworden ist, dass es jetzt wirklich halt ein großes Franchise geworden ist, ist halt Earth Defense Force. Und das Konzept war damals irre einfach. Das war halt wirklich, du hast diese Insekten, die wir gerade beschrieben haben, und die kommen aus Alien-Raumschiffen. Also die Aliens kommen und schmeißen Rieseninsekten auf die Erde. Und wir als ganz kleiner Mensch haben die Aufgabe, diese Insekten von Städten zu befreien. Also die Städte von den Insekten zu befreien.
Beziehungsweise die Insekten wieder zurück auf den Mond zu schieben.
Oder so,
Weil sie von der dunklen Seite des Mondes kommen.
Stimmt. Das hat natürlich auch eine Lore.
Das ist die tiefste Lore, die ich kenne, die aber auch Sinn macht.
Ja, wirklich. Das ist kein Scheiß. Die Lore gibt's. Ihr denkt jetzt, Trash-Game, alles ganz witzig. Nein, das Ding hat eine echt gute Geschichte, die über mehrere Spiele hinweg erzählt wird. Und das World Brothers ist jetzt quasi der neueste Ableger davon. Der macht ein paar Sachen ein kleines bisschen anders.
Ja, auf jeden Fall. Er ändert zumindest auch die Perspektive. Also das normale Spiel ist ganz normal 3D, Third Person. Und dieses Spiel versetzt alles in einen Cube-Faktor. Das alles, die Welt wurde in großes Voxel eingeteilt. Mhm. Und dann kommt ein großer Imperator oder Dark Lord, wie heißt er mal genau?
Ich weiß nicht, wir nennen ihn jetzt einfach mal Lord Helmchen.
Okay, Lord Helmchen kommt her, zerstört die Erde, die vorher in die Cube World,
ja,
und teilt die Welt in unterschiedliche Areale auf. Oder die Erde wird quasi in einzelne Voxel zersprengt.
Genau, ja. Das ist ein fantastisches Intro. Für einen kurzen Moment dürften sich Flacherdler freuen, weil die Erde dann so flach gezeigt wird. Dann ist alles, also die nehmen das mit diesen Cube-Faktor, nehmen die halt komplett ernst. Also da ist wirklich alles eckig und quadratisch. Es gibt halt quasi überhaupt gar keine runden Formen in irgendeiner Variante drin. Und ja.
Es gibt auch keine runden Witze. Also sie nutzen diesen Cube-Faktor extrem auf in Witzen, in Story. Es ist einfach Cube.
Ja, alles ist in dieser Cube-Welt. Und es nimmt sich halt, also es klingt komisch. Viele dachten wahrscheinlich, dass EDF eine Reihe ist, die sich nicht so besonders ernst nimmt. Und es stimmt eigentlich auch. Also es gibt Teile wie Iron Rain zum Beispiel, der kam vor 2 Jahren raus. Und der kommt
von Entwickler.
Genau, von Jukes heißen die, glaube ich, ne?
Jukes, ja.
Die machen eigentlich Wrestling-Spiele, habe ich.
Sie haben Wrestling-Spiele gemacht. Also das letzte Wrestling-Spiel, sie sind sehr bekannt für ihre tollen WWE-Spiele. Haben wir, soweit ich weiß, nicht die Switch-Version gemacht. Und sie machen das neue Wrestling-Spiel von All Elite Wrestling,
was du das sagt. Genau, ja, doch. Das war was im Kopf. Und die haben halt dann irgendwie vor 2 Jahren, war das, glaube ich, haben die Iron Rain gemacht. Und Iron Rain ist zum Beispiel relativ ernst. Also ernster als das Originalspiel. Da ist wirklich keine Spur von Humor drin. Es war wirklich so, als hätte man Starship Troopers genommen und dann den ganzen Humor da irgendwie raus extrahiert. Und das wurde auch nicht so positiv aufgenommen. Also hatte ich so das Gefühl.
Gut, aber das, was lustig ist, für Earth Defense Force 5 gab es ja sogar eine Starship Troopers Kollaboration.
Ja.
was Match Made in Heaven ist.
Ja, es ist fantastisch. Aber man fragt sich seit Tag 1, warum diese Serie auch so lange gebraucht hat, um diese Kollaboration auf die Reihe zu kriegen, weil es ist ja ganz offensichtlich von Starship Troopers inspiriert, ne?
Ja.
Das merkst du halt natürlich an diesen Massen an Gegnern, die da kommen, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Aber das ist das Ding. Also es gibt halt schon unterschiedliche Auslegungen von diesen ganzen EDF-Themen. Es gibt auch EDF Tactics zum Beispiel, ja. Das ist halt dieses Strategiespiel auf der PS2 gewesen.
Das klassisches Advance Wars, Fire Emblem.
Genau, das war auch ein kleines bisschen
ernster. Strategie.
Aber ich finde halt, Iron Rain ist so das, das World Brothers, das ist so das komplette Gegenstück zum Iron Rain, oder? Hast du auch den Eindruck?
Auf jeden Fall. Und es spielt sich auch anders. Also es spielt sich nicht komplett anders, aber es hat andere Elemente im Spiel, die es anders wirken lassen. Also
das stimmt.
Die Grundkomponente ist immer noch ähnlich. Viele Insekten, man als einzelner Soldat im Normalen. Ja. Hier fängt es schon an, dass man keinen einzelnen Soldat spielt, sondern man hat einen Squad.
Genau. Oh, das ist so ein cooles Feature. Ich hab nicht gedacht, dass ich das brauche in dem EDF, aber es ist genial. Vorher war das immer so, du bist allein. Ne? Vorher hast du immer eine Person. Es gibt zwar immer unterschiedliche Klassen, gab es schon immer in EDF. Du konntest immer auswählen zwischen, ich fange mal an mit einem klassischen Soldaten, ne? Der hat eine Assault Rifle und kann, ne, läuft auf dem Boden rum und so. Was gibt's noch?
Klassischen Wingdiver. Wingdiver sind weibliche Soldaten, die sehr leicht gepanzert sind. Sie haben hinten ein Jetpack oder einen Energieantrieb, mit dem sie mit Flügeln durch die ganze Map düsen können. Das ist natürlich der Vorteil, sie sind extrem schnell, sind sehr gut, um irgendwelche feindlichen Lager auszulöschen oder die Spawnpunkte der Spinnen, Ameisen und so weiter und dann schnell wieder zurückzuziehen. Das heißt, oder so habe ich sie zumindest immer gespielt, schnell ins Feindgebiet rein, Ziel ausgelöscht und wieder zurück.
Genau.
Sie halten halt gar nichts aus durch die. Dafür sind sie eben sehr mobil.
Genau. Je nach EDF-Teil sind dann halt auch die Waffen auf die jeweiligen Klassen dann teilweise auch beschränkt. Also bei Wingdiver sind es dann halt zum Beispiel solche Railgun-artigen Waffen. Das sind halt wirklich so gezielte Schüsse, die du dann abgeben musst.
Plasma-Cannons.
Genau. Irgendwie sowas. Wogegen halt der klassische Fußsoldat, der Infanterist, der ist halt eigentlich dann, der hat dann wirklich dann Assault Rifle zum Beispiel, kann dann auch Raketenwerfer benutzen und so. Und das ist eigentlich etwas, was der Wingdiver in Grunde genommen nicht verwendet. Und dann gibt es natürlich, wenn es so eine leichte Klasse gibt, die fliegen kann, gibt es natürlich auch das Gegenstück, nämlich den Heavy.
Und bist du damit klargekommen mit dem, also Fencer ist die Klasse, die jetzt noch fehlt?
Das ist die ich am wenigsten spiele, wenn ich ganz ehrlich bin.
Weil was ich so im Internet auch nachgelesen hatte, war, dass diese Klasse ultra OP ist. Wenn man sie richtig spielen könnte.
Also die ist stark. Die ist auf jeden Fall overpowered. Aber ich finde, dieser Klasse fehlt halt so ein bisschen die Wendigkeit. Ich finde es ein bisschen mühselig, mit der durch die Level zu gehen. Also ich finde tatsächlich, Wingdiver ist eine meiner Lieblingsklassen, weil man da eben sehr mobil ist. Und der Fencer, ne? Der ist halt irgendwie, ja. Also ich spiele den nicht so gerne.
kurz zur Erklärung. Der Fencer ist einfach eine laufende Festung.
Ja.
Er kann nicht eine Waffe mitnehmen, nicht zwei, nicht drei, sondern vier Waffen. Ja. Und quasi drei Sets. Und er kann Presslufthammer, mit denen er die Ameisen vor sich wegstößt. Er kann Schwerter mitnehmen, Schild und einfach nur vier Maschinenguns, wenn es sein muss.
Genau.
Deswegen ist der ein bisschen sehr, sehr langsam. Man muss mit dem wirklich üben und einfach das Moveset drauf bekommen. Und das Coole ist, da ist das Spiel es nicht so ernst nimmt mit den Animationen, kann man sehr gut die Animation canceln und immer zwischen den Waffensets hin und her wechseln und dann in einem Infinite Loop bekommen, wo man die Gegner einfach nur vor sich her schiebt.
Ja, nee, das ist fantastisch. Und das ist halt eben jetzt aufgesplittet. Also vorher war das so, du hast immer...
Eine Klasse fehlt noch.
Ach so, stimmt. Wen haben wir vergessen?
Der Air Raider.
Ah, stimmt. Ja, den, da sind wir auch wieder bei einer Klasse. Der kann Fahrzeuge fahren.
Fahrzeuge fahren und ganz, ganz viel Artillerie rufen. Und dann es gibt da so eine schöne Mission in Earth Defense Force 4, wo man vor so einem Hafen, vor so einem Strand ist und die Map ist rundrings umgeben mit Bergen und von überall kommen rote Ameisen. Und dann geht man ein bisschen weiter weg und ruft einfach ein Kriegsschiff, das den ganzen Strand bombardiert. Und das ist herrlich.
Ja, das ist ganz fantastisch. Man muss sich vorstellen, das kann IDF halt wirklich gut. Wie keine andere Serie, diese Monster und die Kreaturen, das sind halt nicht nur die großen Ameisen, das sind halt auch Riesenroboter.
Kaijus, also
Godzilla-artige Wesen und was weiß ich, ne, große Mecha und Riesenspinnen und Sachen, die irgendwie vom Himmel stürzen und sich in den Boden rammen und dann zu Riesenviechern werden. Das ist einfach gigantisch groß. Und wenn du dann einfach so eine Traube an Gegnern vom Horizont aus heraus heranlaufen siehst, dann hat das einfach was extrem Episches. Und es gibt kein anderes Spiel, das es auf diese Art und Weise einfängt.
Ich glaube, viele Filme, besonders aus den frühen Zeiten der Filmgeschichte, dieses Gefühl, wenn wir jetzt wirklich von Starship Troopers reden oder It Came from the Desert.
Ja.
Das fängt das einfach so gut ein.
Ja, das sieht man heute gar nicht mehr so oft. Also klar, es gibt so Filme wie Transformers oder Pacific Rim oder so, die das auch sicherlich noch im Maßen haben. Und hier so Godzilla und so. Ich denke, das ist so das Äquivalent, was wir heute im Kino haben. Es ist bei IDF aber so
Das ist japanisch.
Es ist sehr japanisch alles, genau. Also gut, bei Pacific Rim haben sie es ja echt gut gemischt, so kulturell zwischen Ost und West irgendwie. Da sind ja viele Elemente gut zusammengepackt. Aber du hast trotzdem dieses epische, dieses klassische, am Horizont tauchen die Gegner auf und du musst irgendwie schon früh anfangen, die Raketen dahin zu schieben und so. Und versuchst schon so früh wie möglich alle Gegner zu besiegen, bevor diese ganze Traube an Gegnern bei dir ankommt. Weil sobald sie dann halt wirklich dann direkt ein paar Meter vor dir stehen, wird es natürlich auch extrem schwierig, dann in dieser Masse zu überleben. Und das ist einfach so ein, jedes Mal, also es wird nie alt, das ist so ein geiles Gefühl, gegen diese Masse da irgendwie anzukämpfen.
Das schönste Gefühl ist, wenn du merkst, oh, ich habe alle Gegner erledigt und du läufst weiter und irgendwann kommt über dich ein Spinnenbein oder ein Ameisenbein und du jedes Mal zuckst du ein bisschen zusammen und drehst dich um und weißt, dass er eine Ameise ist, aber trotzdem ist es dieses Gefühl sehr, sehr schön. Also man darf keine Angst vor Ameisen oder Insekten haben.
Das stimmt.
Ansonsten ist dieses Spiel, glaube ich, nicht die richtige Therapieform.
Ja, glaube ich auch nicht. Also gut, wobei das Blockige nimmt dem Ganzen ja auch so ein bisschen diesen Realismusgrad, den man in den anderen Spielen hatte, das muss man dazu sagen. Also ist es nicht ganz so, für Insektenhasser jetzt nicht ganz so dramatisch, aber das ist auch bei World Brothers halt nach wie vor einfach eins der Hauptreize. Also auch wenn die Grafik jetzt erstmal nicht danach aussieht, ich habe das ganze Ding zum Beispiel auf dem Beamer gespielt und das ist da genauso. Genauso wie bei den anderen IDFs.
Ich würde mal sagen, das Spiel ist ja auch für die Switch erschienen. Es ist nicht so ressourcenhungrig. Man könnte jetzt meinen, dadurch, dass so viele Insekten und Gegner auf dem Screen sind, dass dieses Spiel nur auf einer PS4 und so weiter läuft. Aber lustigerweise, dieses Spiel ist auf der Switch erschienen. Die alten IDF-Teile erscheinen jetzt auch langsam für die Switch. Mhm. Es gibt ein paar Limitationen im Vergleich zur PS4-Version. Das, glaube ich, auf der Switch-Version kann man nicht im Koop spielen. Weißt du das zufällig?
Ich habe auch auf der PS4 gespielt, aber der Splitscreen ist zum Beispiel nicht in der Switch-Version dabei.
Genau, das ist die einzige Limitation. Aber ansonsten läuft das Spiel auch mit 30, 60 Frames, ich weiß gerade nicht.
Keine Ahnung, also so genau, weil ich glaube, es läuft auf PS4 bilde ich mir ein, dass es mit 60 läuft.
Ich glaube, man spielt das Spiel auch nicht wegen der Technik.
Nee, also man muss aber dazu sagen, so flüssig lief noch nie ein EDF. Oder? Also ich habe das Gefühl, das lief total rund, also ich hatte nie irgendwie Framerate-Einbrüche.
Jetzt, wo du sagst, ich habe irgendwas vermisst.
Irgendwas hat doch gefehlt. Ja, das stimmt. Also, das kommt auch, also ist auch das Iron Rain lief sehr, sehr gut, muss man sagen.
Da habe ich nur ganz kurz reingespielt, leider.
Ja. Das lief auch sauberer. Das kommt halt einfach mit dem Technikwechsel von Jukes dazu. Aber das ist natürlich eine Komponente, die fehlt. Aber das ist nochmal zurück zu den vier Klassen gehen. Also die Klassen, du hast ja natürlich diese vier Grundklassen und so. Und das Besondere, weshalb das ganze Ding World Brothers heißt, und es ist schade, dass sie nicht Sisters hinten rangehangen haben, das nur so nebenher. Aber die Idee ist, dass diese kleinen Blöckchen, die dann noch so durch den Weltraum fliegen. Also die Erde ist ja zersplittet worden in ganz kleine Blöcke. Das sind halt alles irgendwelche Bestandteile aus der Welt, zum Beispiel Europa, Holland, Afrika.
Texas.
und so weiter. Alles, ne?
Dieses Spiel nimmt sich auch nicht zurück, irgendwelche Klischees zu erfüllen, aber auf eine charmante Art und Weise.
Genau. Und das heißt deshalb World Brothers. Und in Klammern Sisters, weil man halt die Aufgabe hat, unter anderem halt natürlich die verbliebenen Überlebenden von dieser Katastrophe einzusammeln. Und die sind dann fortan in deinem Charakterroster mit dabei. Und da wird es dann relativ interessant, weil dadurch, dass du diese vier Charaktere dann auch irgendwie hast, kannst du halt jedes Mal vor der Mission die einfach in dein Team individuell zusammenstellen.
Man könnte sich theoretisch auch vier Fanzer-Klassen in ein Team stecken.
Ja, da gibt es keine Beschränkung, ne? Also bei den Klassen.
Nein, es gibt schon eine Beschränkung. Jetzt kommt auch eine andere Mechanik ins Spiel noch rein, dass es so eine Art Gacha-Mechanismus gibt. Jetzt nicht im Sinne von Gacha, dass man sich einzelne Figuren zieht, sondern während man eine Mission macht, kann man immer drei Leute retten, die in diesem Gebiet gestrandet sind. Wenn man diese rettet, kommen sie ins eigene Roster. Wenn man diese Person aber schon in dem eigenen Roster hat, steigt der Level ein bisschen.
Genau.
Das heißt, wenn man die Person das zweite Mal sammelt, dann kommt sie auf Level 2, dann muss man sie noch zweimal sammeln, dann steigt sie Level 3. Und jedes Mal, wenn sie ein Level steigt, bekommt sie eine neue Waffenklasse hinzu. Das heißt, ein Fencer kann am Anfang nur Close-Range-Waffen benutzen. Mhm. Und das nächste Mal kann er vielleicht dann auch Schrotflinten benutzen, wenn er ein Level aufsteigt. Und es gibt insgesamt 10 Level, die man aufsteigen kann. Das ist, glaube ich, auch meine einzige Kritik an dem Spiel, dass es ein bisschen auf lange Frist sehr grindy wird.
Ja, das ist ein Ding bei EDF leider. Das ist auch das, was mir nie gefallen hat an EDF. Das ist auch bei den anderen Teilen so. Um neue Waffen freizuschalten, musst du echt viel spielen. Und das ist leider dann auf Dauer dann doch ein bisschen ermüdend mit der Zeit. Da würde ich mir auch wünschen, dass das Progressionssystem ein bisschen schneller geht. Aber wo du jetzt gerade diese Charaktere erwähnst, also ich finde das cool gelöst. Du kannst jederzeit im Spiel zwischen diesen vier Figuren wählen, die du halt dir am Anfang ausgesucht hast. Und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo du mehrere Figuren hast, wird die Figur an Ort und Stelle ausgetauscht. Das heißt also, wenn deine KI-Leute sich irgendwo anders auf der Karte befinden und du wechselst jetzt den Charakter, dann gibt es so einen kleinen Beam, so eine kleine Beaming-Animation und an der Stelle, wo jetzt dann, ne, wo die Figur war, die du gerade eben gesteuert hast, ist halt quasi eine neue Figur. Sodass du quasi on the fly halt wechseln kannst. Und das ist,
Kurzes Beispiel. Man hat irgendeine weitläufige Karte. Da sind ganz, ganz viele Ameisen oder die nicht auf den Turm hochkrabbeln können. Was macht man? Man fliegt mit einem Wingdiver, der schnell und fliegen kann, hoch auf den Turm und wechselt oben zu einer Klasse, die ein Snipergewehr hat.
Genau.
Kann er die einzelnen Gegner von sicherer Distanz erledigen.
Du kannst natürlich auch so ein kleines bisschen auf Dante machen und mit einem Wingdiver hochfliegen und dann aber in der Luft wechseln zu einem Heavy und von dort aus mit Maschinengewehr schießen. Das geht natürlich auch.
Gehen schon.
Also man kann da ein bisschen tricksen und experimentieren und dadurch, dass die Klassen dann doch sehr unterschiedlich sind. Ich habe zum Beispiel irgendwie noch so ein DC mit dabei gehabt, da habe ich dann die Onitshambara, die Aya, bei mir im Team gehabt. Fantastischer Charakter, weil die macht alles im Nahkampf, ist aber auch ultra schnell. Die kann halt auch im Gegensatz zu vielen anderen Klassen auch schnell laufen und so Sprünge machen und sowas alles und so. Und die ist genial, um sich irgendwie aus einer Situation zu befreien, die jetzt irgendwie schwierig ist. Also wenn man jetzt gerade umzingelt ist von Gegnern, kann man zu ihr wechseln, links und rechts schnetzeln, dann hat man meistens den Weg frei. Das ist großartig. Und man kann so auch Ladezeiten natürlich überbrücken.
Das ist auch das Wichtige. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn man merkt, man ist von Gegnern umzingelt und seine Waffe muss nachladen.
Mhm.
Das ist sehr schlimm. Und was kann man machen? Man kann auch theoretisch zwar mit denselben Charakter mitnehmen, weil der einem gefällt, und wechselt zwischen diesen beiden immer hin und her und überbrückt so die Reload-Zeit von der Waffe.
Genau. Und so kriegt das Ganze eine taktische Komponente, die es so in dieser Form eigentlich vorher nicht bei EDF gab. Also EDF war immer schon ein bisschen Also EDF hatte schon taktischen Anspruch.
Taktik hatte es schon, aber es ging eher darum, es wäre sehr simpel und danach drumherum. Oder ich kann mich an viele Stunden erinnern, wo man einfach nur von den Gegnern weggerannt ist.
Ja.
Und dann draufgeschossen hat, dann waren die Gegner wieder da, man ist wieder weggerannt, hat wieder draufgeschossen. Und währenddessen, wenn man zu zweit gespielt hat, man versucht, den anderen Spieler nicht zu treffen.
Genau. Es ist halt, und manchmal hat das auch so ein bisschen Schein-Schere-Papier-Prinzip halt auch, ne, in den alten EDFs gehabt. Ne? Du hast was dann immer so, aha, okay, mache ich jetzt erstmal, also gerade wenn du diese Traube, die beschriebene Situation mit dem Horizont hast und da tauchen verschiedene Gegnertypen auf, dann bist du mal ausprobieren. Greife ich jetzt zuerst die großen Gegner an, kümmere ich mich jetzt zuerst um die Nester. Also es gibt halt auch so Nester, wo die Gegner rauskommen, die man zerstören muss, sonst spawnen die da immer jedes Mal. Solche Dinge. Also man probiert dann immer wieder eine andere Taktik irgendwie aus. Und jetzt hat man einfach ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, also eine taktische Bewegungsfreiheit sozusagen durch diese vier Figuren. Das macht das Ganze echt abwechslungsreich und spaßig.
Eine Sache, die vielleicht noch erwähnenswert wäre, es gibt natürlich auch, das ist nicht alles, sondern jede einzelne Figur hat auch einen Special Move. Der, je nachdem, wie viele Gegner man erledigt hat, lädt er sich auf und wenn der 100% ist, kann man diesen aktivieren. Und es droppen während des Spiels auch von Gegnern irgendwelche Health Packs oder Energiekisten, mit denen man den Special Move aufladen kann. Und da hat jede Figur seinen eigenen Special Move.
Und das ist voll geil gemacht. Also dann kriegst du nämlich dieses typische Manga- oder Anime-Style-mäßig so eine Einblendung. Der Special Move wird ausgeführt, dann wird unten der Name eingeblendet. Dann posiert die Figur einmal kurz, der Hintergrund fällt einmal so kurz ein. Oh, und dann siehst du diesen fetten Move. Und paar Moves sind schon richtig geil.
Und da sind auch die Moves dann auch sehr angepasst an die einzelnen Charaktere. Zum Beispiel, es gibt so einen britischen Gardisten, so einen klassischen, oh, wie heißen die? Die britischen.
Die mit dem lustigen Hut, ne?
Die haben einen Namen auf jeden Fall.
Ja, die sich nicht bewegen dürfen vor dem Buckingham Palace, die meinen.
Genau. Ja. Und wenn man diesen Special Move aktiviert, schmeißt die Person einfach ein Tor vor sich, durch das keine Ameisen durchgehen können. Ja. Und da merkt man auch ein bisschen diesen Witz, dass jedes Land ein bisschen eine Persiflage auf jedes Land geworfen wird.
Es ist eine Karikatur alles. Ne?
Wir können ja gerne mal ein paar aufzählen. Welche haben dir besonders gut gefallen?
Ja, das Totenmädchen zum Beispiel. Die ist Hammer. Das ist eine holländische Frau. Die hat auch eine Tracht an. Und ihr Special Move ist, dass sie so eine Windmühle vor sich her schmeißt. Großartig.
Das ist sehr schön. Was mir gefallen hat, diese ganzen Kostüme. Ja. Also Kanada, ich verbinde mit Kanada jetzt nicht unbedingt einen Bären, aber der kanadische Brother ist im Grunde genommen einfach nur jemand, der sich in ein Bärkostüm übergeworfen hat.
Ja, ist großartig.
Also und Honigtöpfe verschmeißt
von den Gegner, verschmeißt, ja.
Die Gegner dann anlocken.
Also, und es gibt auch, also sie gehen es auch mit den Zeitepochen gar nicht so ernst. Also es gibt so zeitreisende Figuren, also so Leute, die dann irgendwie aus der Vergangenheit auftauchen, weil dieses Alien-Raumschiff, das da angreift, irgendwie auch die Zeit durcheinander schmeißt. Und auf einmal taucht da Ninja auf. Also neben den Figuren, die du im Level, das sollte man noch erwähnen, die man im Level aufsammeln kann, kommen manchmal auch Figuren per Story dazu. Es gibt halt die ganze Zeit irgendwie eine Story, die so.
Das Spiel hat eine Story.
Ja.
Das Spiel hat eine ernste Story.
Die wird halt die ganze Zeit erzählt und da kommen manchmal auch Charaktere dazu, wie der Ninja zum Beispiel. Der ist Aya eigentlich sehr ähnlich. Also es ist auch ein Typ, der irgendwie mit Nahkampf arbeitet und so. Und der ist irgendwie, ich glaube, vor 1500 Jahren oder so, ne, ist der, glaube ich, irgendwie dazugekommen. Auf jeden Fall ziemlich lange, eine richtig große Zeitreise hat der gemacht. Und als Tokio noch gar nicht Tokio hieß und noch einen alten Namen hatte und so. Und aber das sind solche coole Charaktere, die irgendwie reinkommen. Und dann gibt es natürlich noch einen Mexikaner mit einem Sombrero.
Ja,
oder ein Cowboy.
Ja, ein Cowboy gibt's noch. Oder wenn man jetzt Richtung geht von Skandinavien, alles Wikinger. Der
ja.
Französischer Brother ist ein Ritter.
Ja.
Hast du die deutschen Charaktere mal angeschaut?
Da habe ich jetzt gar nicht gerade überlegt, aber ist gar nicht auf dem Schirm. Wie sehen die denn nochmal aus?
Denn ich glaube, ich habe nur zwei freigespielt bisher. Das eine war ein GSK-9-Soldat.
Krass.
Und das andere war ein Astronaut.
Astronaut?
Ja. Ich glaube, da hätte man sich schlimmere Stereotype raussuchen können.
Nee, also das muss man sagen. Also die Stereotypen sind immer auf einem Level, das nicht beleidigend ist. Und das macht das Ganze auch charmant. Also,
das gar nicht.
Ja. Also man könnte jetzt sagen, so Stereotypen sind scheiße. Aber das ist halt dadurch ja auch dieser Pixel-Stil, also dieser Cube-Stil. Das macht von vornherein klar, dass es eher so diese Hommage an das Land irgendwie in Verbindung hat. Das ist so wie, als würdest du eine Postkarte kaufen. Ein Souvenirladen. So muss man sich das ungefähr auf den Level vorstellen.
Wenn du in die Schweiz gehst, ich war letztens in der Schweiz, natürlich nimmt man Schokolade mit.
Man öffnet als Schweizer Bankkonto und nimmt auch Schokolade, kriegt man als Geschenk mit dazu.
Nee, es ist auf jeden Fall, es geht nicht unter die Gürtellinie.
Nein. Also es ist wirklich so, es sind halt so traditionelle Sachen. Es hätte mich jetzt bei Deutsch auch nicht gewundert, also Astronaut wundert mich jetzt tatsächlich, aber diese hätte ich jetzt eher mit Amerika oder mit Russland assoziiert.
Ich glaube, die Schweiz hat auch einen Astronauten. Es ist ja nicht so, dass es ist auch unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch mehrere Klassen Astronauten, die von mehreren Nationen verkörpert werden.
Ah ja, ja gut. Gut, das macht wiederum Sinn, ne? Also weil mittlerweile ist die Raumfahrt ja auch sehr international. Da würde jetzt auch China zum Beispiel gut reinpassen oder so.
Gab es chinesische Figuren?
Ist mir jetzt nicht aufgefallen, aber es gibt chinesische Sprachausgabe auf jeden Fall.
Dann sollte es das eigentlich geben.
Die habe ich nämlich versehentlich angemacht am Anfang. Und dann ist mir das ganze Intro erstmal auf Chinesisch gekommen. Aber das ist auch ganz cool. Also das ganze Spiel, obwohl das jetzt, also man könnte das digital kaufen. Das ist vielleicht aber auch erwähnenswert, aber man kann die Sprache auch auf Englisch stellen und kriegt die ganzen Dialoge auf Englisch.
Dieses Spiel, eine Sache auch zu erwähnen ist, man könnte jetzt denken, die Sprachausgabe ist eigentlich nicht so wichtig. Ist zwar da, ich kann es auch Japanisch spielen, aber die englische Sprachausgabe ist eigentlich richtig, richtig gut.
Ja, die ist fantastisch. Die war bei Iron Rain auch schon gar nicht schlecht. Da hat Jukes auf jeden Fall ein bisschen Wert drauf gelegt, dass das ein bisschen Qualität hat. Und bei The World Brothers finde ich, ich finde die total sympathisch. Ich finde den Soundtrack auch großartig.
Ja, sehr gut. Sehr catchy.
Also ein Beispiel, wenn man die Punktezahlen am Ende reinbekommt, dann kommt erstmal ein J-Pop-Song.
Und die einzelnen Figuren, es gibt immer so einen MVP, mit dem man am meisten erledigt hat, der macht einen besonderen coolen Move. Und da haben sich auch sehr aus dem aktuellen Social-Media-TikTok-Kram bedient.
Ja, ja, das
irgendwelche Dabs oder ich kenne mich da zu wenig aus.
Ja, ich muss sofort an Fortnite denken.
Das auf jeden Fall auch.
Ja, also so diese, da gibt es ja die Dance-Moves, mit denen ist ja auch sehr, sehr, die haben ja immer so Tanzfiguren, Tänze und so etwas, sowas wie der Frostdance, auf die Figuren gelegt. Und das ist aber, ich glaube, Fortnite auch, das ist gerade deshalb auch bei vielen Leuten sehr beliebt, weil sie halt natürlich auch die Tänze irgendwie da drin haben. es macht Spaß, diese Klischees. Und es beschränkt sich ja nicht nur auf die Figuren, sondern es geht ja auch um die Umgebung.
Ja, man springt quasi von Biom zu Biom. Am Anfang fängt man einen ganz normalen Stadt an. Das nächste Gebiet ist, glaube ich, Japan. Mhm. Und diese Gebiete sind wirklich Japan pur. Man hat Tempel, man hat Brücken, man hat einen kleinen Zen-Garten. Dann geht es in eine Wüste, da steht eine Pyramide. Das ist zum Beispiel auch der ägyptische Charakter, ist ein Pharao, der dann auch rumschwebt und mit was greift er an? Ich weiß gerade nicht. Gedanken irgendwie von Distanzangriff auf jeden Fall.
Ja, ja, das ist sowas Magisches auf jeden Fall, ja.
Ja, genau, Magie. Also dann nimmt er auch und dann geht's weiter nach, was gab es noch für Gebiete? Ist einfach so viel.
Ja, das ist das Geile. Also man besucht quasi die ganze Welt, ne? Das ist das Coole. Man hat immer so diese, klar, das ist auch alles wieder Klischee. Wenn man zum Beispiel durch Japan oder Shanghai läuft, dann sind es natürlich diese traditionellen Bauten, die so ein bisschen aussehen wie auch aus vordalen Städten. Wobei sich das da abwechselt. Da gibt es halt auch, natürlich gibt es auch Wolkenkratzer und sowas alles irgendwie. Wenn man im besagten Holland unterwegs ist oder in Europa, hat man natürlich dann eher so wirklich weite Felder und auch wirklich so Windräder und so ein Zeug und sowas alles. Es geht schon diese ganze Klischeeliste irgendwie durch, aber durch diesen ganzen quadratischen Block-Look kriegt das Ganze irgendwie dann doch irgendwie so einen eigenen Charme, weil es halt wirklich nicht, es ist halt überhaupt nicht fotorealistisch.
Man könnte jetzt vielleicht auch denken, dass dadurch, dass man immer nur Insekten abschießt, nächste Mission auch Insekten abschießt, dass das Spiel relativ sehr schnell langweilig wird. Hm. Aber dadurch, dass es immer irgendwie etwas Neues gibt. Es gibt einen neuen Gegnertyp, der eingeführt wird. Dann gibt es eine Mission, wo man so eine riesen Echse besiegt. Und da sagt das Spiel schon selbst, die Charaktere, das ist eine Mission, wo das Spiel uns zeigen will, wie stark ein Gegner ist. Ja. Die wir gar noch nicht besiegen können.
Genau.
Da ist auch der Unterschied vom Humor. Im alten Spiel, also in der normalen Reihe, sind die Leute wirklich fest davon überzeugt, diesen Gegner besiegen zu können. Und hier sagt das Spiel dir von vornherein, nee, wir schaffen das nicht. Schieß trotzdem mal drauf.
Ja.
Und verjag ihn.
Das ist total self-aware, das Game. Das durchbricht auch öfter mal die vierte Wand. Also ich hatte auch schon Charaktere, die dann sagen so, ja, dieser Gegner kommt zum Beispiel in EDF-3 vor und dieser Gegner kommt in EDF-4 vor. Weil sie auch tatsächlich so ein bisschen best-of-mäßig halt so ein paar der Favoriten dann auch tatsächlich hier in so einer Blockversion mit einbauen.
Da würde ich auch gleich mal zur Story übergehen. Die gibt es. Dieser Lord, den wir vorhin auf Lord Helbchen, also ein dunkler Tyrann, der versucht, die Welt zu erobern und zu zerstören, er macht es natürlich nicht alleine, sondern hat die Motherships aus den anderen Teilen mit im Gepäck. Und man versucht jetzt am Anfang, nachdem man ein bisschen, die Aliens sind da, die besiegen wir, es sind immer mehr, wir schaffen das nicht. Und irgendwann taucht das Mothership auf, das man erledigt, und dann entlangt man sich den einzelnen Motherships entgegen. Dass man erst von EDF-1 das Mothership erledigt, dann ist von 2, dann ist von 3 und 5 Stück. Und als kleinen Bonustipp ist auch das Mothership 6 drin aus dem neuen Teil, der dieses Jahr erscheinen müsste.
Ich hoffe. Ich hoffe, weil der EDF-Fix, der ist nicht.
Dann Ende nächstes Jahr bei uns.
Ja, also Ende nächstes Jahr bei uns oder man überlegt sich das. Also, und das Ding ist, die Story wird halt trotzdem die ganze Zeit eine Story erzählt. Also, es wird halt, du hast die ganze Zeit Gespräche zwischen dem Hauptkommando, also der Hauptzentrale, die dann halt Funkkontakt mit dir hält und natürlich den Brothers and Sisters, die dann halt irgendwo auf dem Feld sind. Und dann sind das natürlich die Figuren, die du ausgewählt hast, plus die Figuren, die halt in der Story auch irgendwie mit dabei sind. Also, der besagte Ninja zum Beispiel, ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, weil der kommt relativ früh im Spiel. Aber das ist zum Beispiel einer, der dann auch so ein bisschen erzählt, was ihm passiert ist und wie er das Ganze wahrgenommen hat und so. Und das ist eigentlich geil, weil du spielst die ganze Zeit. Du hast kaum Zwischensequenzen. Es gibt relativ wenig Sequenzen in diesem Spiel. Man ist eigentlich fast die ganze Zeit am Spielen und hat im Prinzip diesen Funkverkehr da. Deswegen ist es, ich würde raten, auch tatsächlich dann die Untertitel auch auf Englisch zu lassen und auch gleichzeitig die Sprachausgabe auf Englisch zu lassen, weil gerade auch während der Action die ganze Zeit Dialoge passieren. Das ist bei allen EDF-Teilen so. Aber du kriegst immer so ein neues Puzzlestück von der Story. Und das macht so Spaß. Dann, klar, es ist nur in Anführungsstrichen eine Alien-Invasion, aber nur? das sind halt nur diese Details, die dann halt mit dazukommen. Ja.
Also es gibt, wenn man sehr in dieser Serie vertreten ist, es gibt so viele Running Gags,
ja,
die nur durch diese Zwischendialoge kommen. Ich erinnere mich an eine Szene aus dem normalen EDF, wo man wirklich lange an einem so einem Drachen rumschießt, und dann kommt, wait, there's another one? Und jemand wirklich merkt, wie die Soldaten selbst total verblüfft sind. Und die geben einem auch Tipps. Also wenn rote Gegner da sind, heißt das, die sind stärker.
Genau. Solche so, das sind einfache Dinge, aber die werden halt einfach so über Funkverkehr so transportiert. Und was ich aber total feier. Und deswegen mag ich auch finde, das kommt in den neuen EDF auch immer besser durch. Das war immer ein Thema, aber das ist in den neuen stärker. Es ist immer dieses Gefühl von Zusammenhalt zwischen den Leuten da.
Und du merkst auch, EDF 5 beginnt damit, dass man als neuer Rekrut startet. Startet in einer Kaserne, die viel zu groß überdimensioniert ist. Da denkt man echt, sie haben sehr viel Freiraum gelassen bei der Planung. macht quasi ein Bootcamp durch und später wird man zum Kommandanten befördert, weil alle anderen Leute um einen herum von den Aliens vernichtet worden sind und kommt so an die Position. Ja. Es gibt keinen anderen. Und eine Sache, die das Spiel auch ultra gut schafft, ist dieses Gefühl von Dimension. Dass man anfängt, einfach nur Ameisen zu erledigen, dann geht's weiter, dann kommt so ein Riesen-Alien, dann kommt noch ein größeres Alien, dann kommt noch ein größeres Alien, dann kommen zwei große Aliens. Es schafft einfach dieses Gefühl von dem, was man geschafft hat. Dass man als kleiner Soldat angefangen hat, sich immer mehr mit diesen Aliens befasst hat, immer weitergekommen ist, die Missionen, und am Schluss fühlt man sich wirklich, dass man die Menschheit rettet.
Ja, und dass die Leute, die das dann auch überlebt haben, also die Leute, die dann mit dir bis zum Ende durchgehalten haben, auch wirklich dann auch tatsächlich Teil deines Squads irgendwie sind. Ne? Das ist etwas. Das versuchen so viele Spiele mit dem Kriegssetting, versuchen das irgendwie hinzubekommen, ne, dass die Leute irgendwie, ne, was bedeuten oder so. Und dann kommt so ein EDF daher, wo die Leute ja nicht mal richtig, also nicht wirklich ein ausgefeiltes Gesicht haben und auch jetzt nicht Zwischensequenzen, wo irgendwie großartig Story erklärt wird. Und das trotzdem allein durch das Gameplay, allein durch die Art und Weise, wie sich das spielt und dadurch, dass die Figuren einfach immer mit dir dabei sind, besonders jetzt hier in World Brothers, hast du dann irgendwann trotzdem dieses Zusammenhaltsgefühl. Und da schwingt auch immer was Positives mit. So, ne? Also, ja, wir können gemeinsam die Aliens besiegen und wir sind gemeinsam in dieser Schlacht und so. Man erlebt gemeinsam Niederschläge, also wenn halt wirklich mal ein Gegner kommt, den man nicht besiegen kann und der einen zurücksteht, dann verliert man gemeinsam. Man gewinnt aber halt auch irgendwie gemeinsam. Es sei denn, es ist so eine schlimme Situation, wie die du dir jetzt gerade beschrieben hast, dass das Squad ausgelöscht wird. Sowas gibt's dann ab und zu mal auch. Wobei World Brothers hier tatsächlich auch insgesamt von der Attitüde ein bisschen positiver ist, weil halt diese Klischees, die wir gerade beschrieben haben, die werden so eher in die Richtung gemünzt. Nicht, dass man sich lustig über die Länder macht, sondern das Spiel sagt eher, wir sind alle sehr unterschiedlich und haben unterschiedliche Kulturen, aber wenn es darum geht, unsere Erde zu retten, können wir alle an einem Strang ziehen. Und das ist ja irgendwie eine schöne Botschaft.
Jeder nutzt die Klischees, die er hat,
ja, genau,
um zu helfen. Man merkt das auch im Spiel, das normale EDF ist immer ein bisschen dunkel. Es ist nicht wirklich hell und es ist teilweise auch schwer, manchmal Insekten zu erkennen. Und dieses Spiel ist super bunt.
Ja.
Es gibt keine dunkle Stelle im Spiel, gefühlt. Ja.
Ist aber auch geil, finde ich, EDF mal so zu erleben, oder?
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall was ganz, ganz anderes als EDF. Und ich hoffe auch gerne, dass sie mit der Marke ein bisschen mehr experimentieren, wo das ja auch ein Schritt in diese Richtung ist. Weil EDF ist sehr etabliert. EDF macht Spaß. Aber es sollte mehr EDF gehen.
Ja, und auch in unterschiedlichen Varianten. Also ich fände es, also jetzt haben wir die sehr, sehr glückliche Version gesehen, die Minecraft-Variante von EDF. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mal so eine richtige Horror-Version zu sehen. Also Dunkelheit, Taschenlampenlicht und ein bisschen gory. könnte ich mir auch vorstellen. Oder man probiert wieder andere Sachen aus und probiert einen anderen ästhetischen Look, vielleicht wieder was Comic-mäßiges oder so. Ich finde, man kann mit dieser Grundlage eigentlich sehr, sehr viel machen. Und ich bewundere echt diesen Mut von Warner Brothers, das so auch durchzuziehen. Als ich die ersten Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, ist das ein Joke? Ist das ein MOBA-Game? Und war so überrascht, wie gut dieses Spiel ist.
Ich war am Anfang auch sehr verblüfft und habe es mir irgendwann mal besorgt, weil IDF. Und habe es dann, glaube ich, auch an einem Wochenende durchgespielt, weil es einfach, dadurch, dass es was anderes und dass es auch sehr leichtgängig ist. Das Spiel ist überhaupt kein Spiel, wo man jetzt irgendwie denken müsste, man muss sich erst in jede Klasse einarbeiten, man muss wissen, welche Waffen es gibt, sondern man kann, wählt sich einfach vier Personen in seinem Squad aus und startet eine Mission und ist sofort in der Action. Ja. Das ist auch das Tolle an IDF, dass es keine, oder heutige Spiele gehen sehr in diese Richtung, alles erklären, man muss erst 5 Stunden spielen, bevor man überhaupt versteht, Open World, man muss reinkommen, Story, komplex. Nee, das Spiel ist einfach nur purer Fun und pure Action.
Ja.
Man muss auch niemandem erklären, wie es funktioniert.
Ja.
Dann scheitert man vielleicht mal in einer Mission, probiert sie nochmal, ändert vielleicht die Klasse, gibt der Klasse vielleicht eine andere Waffe, die ein bisschen besser für diese Mission funktioniert. Und dann versucht man es nochmal. Es geht vielleicht ein bisschen Trial and Error, aber dadurch, dass es einfach, wenn einem das Spiel Spaß macht, kann man eigentlich nie genug davon bekommen, macht halt noch eine Mission und noch eine Mission und noch eine Mission.
Genau. Wenn man so einmal so eine Third-Person-Steuerung innehat, die sehr viele andere Spiele natürlich auch haben, dann ist es echt sehr einsteigerfreundlich. Ne? Wenn man mit dieser Steuerung klarkommt, dann hat man eigentlich alles, dann weiß man eigentlich von Anfang an auch quasi alles, was da ist und was es zu tun gibt. Und ich finde, es ist auch einsteigerfreundlicher, weil es tatsächlich auch einfacher ist als die anderen IDF-Spiele. Also ich weiß, dass IDF 5 zum Beispiel, da kam am Ende Missionen. Alter Schwede.
Also ich erinnere mich an IDF 4, wo wir wirklich, ich mit einem Kumpel, 1,5 Stunden lang nur Drohnen abgeschossen haben, weil das Mothership über uns war und es hat kein Ende genommen. Es hat kein Ende genommen. Wirklich.
Ja, 4 und 5 sind in manchen Missionen so unglaublich schwer.
Diese Drohnen sind so gemein.
Ja, also das ist auch ganz geil. Das ist ja auch das, was man schon erwartet irgendwann, dass es irgendwann so eskaliert und sehr schwierig wird. World Brothers ist aber gar nicht so. Und ich finde, nee. das macht aber, es ist eigentlich ein ganz gutes Einsteiger-Ding. Also es kann sein, dass die Hardcore-Fans sagen, ja, das war mir ein bisschen zu einfach. Ich fand es aber sehr angenehm zu spielen. Und würde ich auch jederzeit dann irgendwie mit Leuten, die mit IDF nie Kontakt hatten, würde ich das auch tatsächlich als erstes spielen.
Ja, genau. Das Schöne ist ja, dass man konnte eigentlich jeden IDF-Teil zu zweit spielen. Man hat dann einfach nur ein Splitscreen. Online geht es zu viert. Und hat dann gemeinsam die Alien-Herden platt gemacht. Und Hier, dadurch, dass man eben im Squad spielt, hat dann jeder Spieler ein eigenes Squad. Und man ist dann zusammen mit 8 Figuren auf dem Schlachtfeld. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen chaotischer, aber erfordert vielleicht ein bisschen Taktik oder man kann sehr, sehr viele Eventualitäten abdecken. Dass jeder einen mit einem Scharfschützen mitnimmt, jeder eine Figur mit als Wingdiver und ist nicht so verloren. Ja. Weil das Schlimmste ist, dass man zu einer Mission, wo es nur Drohnen gibt, keine Fernwaffen mitnimmt und man eigentlich nichts ausrichten kann und die Mission nochmal neu starten kann.
Das stimmt, ja. Also, was man auch noch vielleicht erwähnen sollte, ist, die Missionen sind hier auch deutlich kürzer als bei den anderen IDFs. Was, wie gesagt, Hardcore-Fans vielleicht bemängeln würden. Ich fand es aber wirklich ganz angenehm, zu wissen, dass ich so nach einer 10, maximal 15 Minuten mit einer Mission durch sein kann. Das macht es auch ideal als Einstieg. Und ich finde, also wie gesagt, die Switch wäre so nicht gespielt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es super gut auf der Switch kommt, dass man das mal eben kurz mal reinwerfen kann und das für so eine Bahnfahrt irgendwie auch dann total gut taugt.
Es ist ein super Handheld-Titel. Und das ich IDF 2, der damals auf der PS2 erschienen ist, der ist, glaube ich, jetzt schon in Japan für die Switch rausgekommen. Mhm. Der ist bei uns auf der PS Vita erschienen. Irgendwie 2014, wo kein Mensch mehr die Vita interessiert hat.
Ja.
Und Teil 3 und Teil 4, der damals auf der PS3 rausgekommen ist und später für die PS4 umgesetzt worden ist, kommt auch noch raus. Deswegen auf der Switch ist auf jeden Fall auch IDF auch vertreten.
Ja, nee, das freut mich total, dass die ganze Reihe jetzt mittlerweile so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Cooles Ding, ey. Also, ich glaube, ihr könnt es schon raushören, Johann und ich, wir empfehlen das ganze Ding auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Das ist, und gerne, also das, man könnte jetzt vielleicht denken, dass es zu zweit mehr Spaß macht, was es auch Spaß tut, aber auch alleine bockt es so extrem.
Ja, total. Also, die Kritik ist eigentlich, die einzige Kritik, die ich habe, ist das, was ich vorhin erwähnt habe, das ist nur das, was Hardcore-Fans interessiert. Und das ist diese Sache sollte man vielleicht noch erwähnen, es ist nicht so umfangreich wie IDF 5.
Nein.
Ich würde schätzen, das ist halb so groß, 30 Missionen oder so.
Na, es sind so 60, 70.
Ach, sind auch 60, ne?
Und ich hatte, es gibt auch noch ein DLC.
Ja.
Aber das ist auch ein Problem, der DLC ist brutal schwer. Den kann man nicht anfangen, schon gar nicht, wenn man das Hauptspiel durch hat. Und selbst dann muss man extrem viel grinden, um da überhaupt eine Chance zu haben.
Ja, man muss
jetzt. Ich hatte es heute mal probiert und habe mir gedacht, die Mission schaffe ich schon irgendwie, stelle sie runter auf leicht. Hätte sie vielleicht auch geschafft, aber auf leicht macht es auch weniger Spaß, wenn man nicht dieses Gefühl von der Übermacht hat, die einen versucht zu überrollen.
Nee, das braucht man irgendwie schon. Das ist so ein bisschen der Druck, den man dann irgendwie so ein bisschen braucht. Aber es ist halt, EDR5 war so ein fettes Content-Monster. Da war ja wirklich so viel Zeug drin. Ich bezweifle auch, dass sie das mit EDF6 irgendwie toppen. Es gibt ja manchmal so, ne, irgendwie am bestimmten Zyklus der Serie, dass man, dass da sehr, statt sehr viel neuere Technik sehr viel mehr Content irgendwie reinkommt bei denen.
Mehr Zecken.
Ja, genau. Und ich finde, World Brothers hat von allem ein bisschen weniger, finde ich aber total vertretbar. Also im Vergleich zu Iron Rain ist es deutlich mehr. Iron Rain war sehr, sehr dünnes Spiel im Vergleich zu den ganzen EDS, das, was okay ist für einen ersten Titel eines neuen Teams, aber im Vergleich zu anderen fällt es halt ein bisschen auf. Und EDF hat, also ich finde, man ist trotzdem immer noch lange beschäftigt. Also ich habe da auch bestimmt irgendwie 15 Stunden oder so.
Ich glaube, habe ich 20 Stunden gespielt, bevor ich durch war.
Ja, also das ist schon eine ordentliche Zeit für so eine Art von, für diese Art von Actionspiel, würde ich sagen.
Und eine Kritik habe ich vielleicht noch, oder das heißt Kritik. Das Schönste im IDF war, dass man, wenn man eine neue Waffe aufgesammelt hat, diese Waffe ausprobieren konnte und die Waffe cool war. Ja. Und das hast du hier ein bisschen weniger, aber dafür hat man natürlich jetzt immer schon andere Sisters und Brothers, die man dann ausprobieren kann.
Genau. Also das ist, ich finde, das ist auch irgendwie visueller, so mit den Sisters und Brothers. Das finde ich eigentlich auch, das mag ich halt auch. Das hat so einen Sammelcharakter so ein bisschen.
Ja, diesen Gacha-Charakter, den ich am Anfang angesprochen hatte.
Das ist total cool. Also das gefällt mir total gut. Hätte ich auch nicht erwartet, dass mir das so viel Spaß macht. Ich erwische mich auch dabei, dass ich bei vielen Missionen auch erstmal zur schnellsten Figur wechsle und erstmal alle Leute rette.
Ja, das ist eben so.
Ja, und erst dann, also wirklich durch die Gegnerhorden zwischendurch irgendwie alles ignorieren, irgendwie Hauptsache erstmal die Brothers and Sisters retten, bevor ich irgendwas anderes mache. Und das fand ich, wenn das Spiel das schafft, dass ich erstmal sammle und mich dann um die Gegner kümmere, dann macht das, glaube ich, irgendwie was richtig mit
den Sammelaspekten. Da würde ich auch den Kritikpunkt nochmal ansetzen, dass dieses Spiel auf normalen Schwierigkeitsgrad kommt man locker durch, wie du gesagt hast. Wenn man jetzt versucht, in diesem Spiel wirklich alles zu holen, dann wird es wirklich zu einem Grindfest.
Und ja.
Es wird die Zufallskomponente, welche Brothers and Sisters man jetzt wirklich in welchem Gebiet findet.
Ja, ja.
Und das ist, dann verliert es einfach irgendwann die Spannung und das Spiel dreht sich nicht, wenn man es versucht, wirklich komplett zu komplettieren.
Ich glaube, das ist dann wirklich auch nur für die Hardcore-Fans und ich glaube, Otto Normal spielt das halt wirklich dann einem Stück durch und hat einen guten Koop-Titel, der auch wirklich dann im Koop immer Freude macht und den man auch Jahre später immer wieder rausholen kann. Aber wer jetzt kein Komplettist ist und jetzt unbedingt haben will, der. Ich glaube, sollte man im Hinterkopf behalten, dass es vielleicht passieren kann.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr erstaunlich, wie anders dieses Spiel ist, aber im Kern trotzdem Earth Defense Force ist.
Ja, und es öffnet die Tür. Das öffnet die Tür für mehr. Ich bin super gespannt, wie es da weitergeht. Also,
hast du einen konkreten Wunsch außer dem Horrortitel?
Also erstmal würde ich sagen Horror und danach noch mehr Horror und da könnte man vielleicht noch was mit Horror machen. Und wenn wir da durch sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass man dann vielleicht ich bin ehrlich gesagt da ein bisschen überfragt, weil ich es gibt halt nur diese Extreme. Ich wüsste jetzt gerade nicht, also Tactics hatten wir halt auch schon gehabt und Horror wäre für mich dann halt so eher das Realistische und es ist halt so, da, ich bin gespannt. Also
ein Sim-Ant EDF.
Also man könnte höchstens die Perspektive, aber an so ein RTS könnte ich mir vielleicht vorstellen. So ein,
ja, das ist eigentlich eine gute Idee, da hat man auch diesen großen, die große Dimension.
Genau, ne? So echte Strategie und dann wirklich so, es gab ja auch ein Starship Troopers echte Strategiespiel, oder vielleicht sogar zwei, glaube ich, bin mir ja gerade nicht ganz sicher.
Sehr bekannt auf jeden Fall.
Ja. Und das könnte man ja auf EDF finden. Also es gab halt das Tactics-Spiel, aber das war rundenbasiert. Und das war ehrlich gesagt nicht so mein Fall. Rundenbasiert finde ich immer ein bisschen langweilig.
Das einzige Problem ist hier, dass RTS jetzt nicht unbedingt das japanische Genre ist.
Genau, ne? Aber stell dir vor, das Team, das Halo Wars gemacht hat, das war ja ein echt ganz guter RTS-Titel für Konsolen. Das macht jetzt sowas mit der EDF-Lizenz. Das wäre doch geil.
Das wäre mega cool. Also Creative Assembly ist aber, glaube ich, extrem beschäftigt mit ihren Total War-Titeln.
Was ich mir auch vorstellen könnte, wäre so ein XCOM-Titel tatsächlich. So
geht dann auch wieder in die Strategierichtung, ja?
Genau, auch wieder Strategie, aber so mit einem Squad halt eben, dass du halt stärker das Squad kontrollierst und jetzt nicht viel drumherum. Das könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, also wirklich wie XCOM. Das wäre dann aber natürlich auch wieder ein etwas anderer Flavor.
Würde aber auf jeden Fall auch diesen Armee-Charakter, dass man in den man hineinwächst, das ist das einzige Problem, was ich auch sehe, was bei XCOM natürlich wichtig ist, dass einem die normalen Soldaten ans Herz wachsen.
Ja.
Und das ist hier nicht so der Fall. Es ist halt Soldat X, der nächste Soldat ist wieder Soldat X. Und man kriegt für die kein Gefühl, sondern nur dieses große Gefühl.
Genau.
Das hätte man bei XCOM natürlich. Und man könnte natürlich diese Inversion bei XCOM extrem schön darstellen.
Ja, das klingt so paradox, dass man das Gemeinschaftsgefühl hat, aber trotzdem ist natürlich nicht jeder Charakter so individualisiert, ne? Das ist irgendwie merkwürdig, das haben sie bei EDF irgendwie hingekommen. Aber das stimmt, das könnte man mit so einem Squad-basierten Ding machen. Und wenn wir das durchhaben, dann steht ja vorhin der Visual Novel mit Dating-Sim-Ambitionen ja nichts im Weg, ne?
Ja. Was hättest du gerne?
Sehr zögerliches Ja.
Hättest du gerne Kellerassel, eine Spinne, eine Ameise?
Ach.
Eine Wespe oder einen Frosch.
Ich fände das interessant, wenn das so Persona-Style wäre, ne?
Oh mein Gott, nein.
der Alltag ist dann so irgendwo auf der Militärakademie, so ein bisschen wie bei Valkyria Chronicles. Militärakademie im Alltag so und du lernst die Leute kennen und musst die Leute daten und dann geht's aufs Schlachtfeld.
Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ja.
Das Valkyria Chronicles Kampfsystem in diesem Setting.
Ja, das könnte ich. Das ist wirklich eine gute Idee.
Und der Stil würde auch cool sein.
Ja, total. Klar, es ist ein bisschen, ich fand bei Valkyria Chronicles 4 zum Beispiel, dieser Schraffur-Stil, der war ja wieder sehr gut dargestellt. Und das tatsächlich dann auf EDF gemünzt, auch und auch tatsächlich mit Anime-Stil, also wirklich mit Anime-Figuren wie bei Valkyria, das könnte ich mir wiederum sehr gut vorstellen.
Das passt auf jeden Fall.
Ja, und dann hast du natürlich auch wieder Charaktere, die im Vordergrund sind, weil bei Valkyria sind die Charaktere natürlich eins der allerwichtigsten Aspekte überhaupt. Und das wäre super. Also, ne, Jukes oder ne, D3 oder wer auch immer jetzt für die Reihe verantwortlich ist, ihr habt die Idee von uns, wir freuen euch.
Sandlot.
Genau, das sind ja die originalen Entwickler. Ihr habt es hier bei uns zuerst gehört, ne? Alles klar. Johann, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst. Hat mich sehr gefreut.
Gerne wieder.
Super gerne. Ich glaube, wir beide hätten noch einige japanische Nischentitel zu besprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Dann ich freue mich drauf, dich demnächst mal wieder einzuladen. Wir haben da schon so ein paar Ideen ausgetauscht. Da dürft ihr überrascht sein. Vielleicht noch die Jogger-Information. Ne? Für was gibt es das alles für PS4 und Switch? Und gibt es auch eine PC-Version? Oder?
PC-Version gibt es auch über Steam.
Genau. Ah, das sollte man vielleicht wissen. Und es ist ein, hier im Westen ist es ein rein digitaler Titel. Also ihr könnt den im Store halt digital erwerben für Weißt du, was der kostet? 40 oder 50?
Vollpreis.
Vollpreis, ne? 60 Euro, glaube ich.
Und das ist, glaube ich, auch die größte Hürde, wo dieser Titel scheitert. Weil es sieht zwar lustig aus, cool, aber für 20 Euro nehme ich es vielleicht mit, aber Vollpreis, bin ich mir zu unsicher.
Ambitioniert, ne?
Ambitioniert, aber ich glaube, D3 weiß, was es da hat. Weiß, dass es genug Leute gibt wie uns, die darauf total abfahren und das Day One kaufen.
Genau. Aber ja, das kriegt ihr auf jeden Fall für alles. Und wenn ihr die physische Version haben wollt, die müsst ihr euch importieren. Und da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr die Version kauft, die englische Texte hat. Meines Wissens hat die japanische Version die nicht, aber die Asia-Version hat die.
Ja, und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Spiel nach Europa kommt physisch. Aber es dauert immer eine Weile, bis diese Spiele, die Lokalisation dauert immer ein Jahr. Das Spiel erscheint in Japan, ein Jahr später ist es bei uns draußen. Und dann kommt es immer drauf an, der aktuelle Publisher von EDF ist PewCube und die Auflage ist auch nicht so groß. Die deutsche Version von EDF 5 ist zum Beispiel schon komplett ausverkauft. Müsste man sich dann aus dem Ausland besorgen. Aber es ist immer so ein Hin und Her, wann es erscheint oder ob es erscheint. Aber es gibt auf jeden Fall eine physische Variante in Asien.
Genau, also so auf zum Englisch. Vergleich, Iron Rain zum Beispiel ist uns hier im Westen auch noch eine Version schuldig. Da gibt es auch nur erstmal eine Asia-Version, die allerdings auch Englisch drauf hat. Und das ist ja auch schon 2 Jahre her. Und also man kann es nie so genau sagen, was die Lizenzgeber machen. Manchmal ist es völlig überraschend, so hey, jetzt kommt EDF. Und man darf auch nicht vergessen, die Pandemie hat natürlich jetzt auch teilweise reingegrätscht. Ne? Also das hat natürlich einige Produktionen so ein bisschen ins Stocken gebracht und das gerade bei so kleineren Titeln ist es dann klar, dass es dann größere Verzögerungen gibt. Deswegen.
Oder sie kommen halt gar nicht und fallen zum Opfer.
Ja, genau. Also vielleicht wird das dann auch deshalb komplett gecancelt, weil einfach die Ressourcen nicht da sind, um die Presswerke für so kleine Nischentitel anzuschmeißen. Das wissen wir natürlich nicht, aber das man merkt schon, dass dann an vielen Stellen auch Verzögerungen sind. Also ich merke es aber in Bestellungen von Importtiteln, dass da viele Titel auch einfach tatsächlich nicht raus sich verschoben haben. Und ich denke mir voll, dass da irgendwie, ja, ich denke, das wird hier auch der Fall sein. Okay, cool. Johann, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich total, dass du zu Gast warst. Und ich freue mich auf den nächsten Cast mit dir.
Gerne wieder.
Und was ihr zu EDF sagt, könnt ihr mir oder uns beiden wirklich auch im Discord sagen. Da sind wir beide vorhanden. Du bist dort der Kanorisa.
Johann, ganz normal.
Ach, einfach Johann, ne? Genau.
Ja.
Ach, stimmt. Ich sehe es gerade am Namen. Genau. Und ich bin der Micha. Das wissen die meisten aber wahrscheinlich. Genau. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Ebenso.
Bis dann.
Ciao. Abend euch.